Der Bibeltext für die Predigt heute steht im Brief an die Gemeinde in Rom, in Kapitel 15, die Verse 4 bis 13. Da steht Folgendes. Denn alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben worden, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schriften Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes aber schenke euch, eines Sinnes untereinander zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig und mit einem Munde preist. Darum nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Denn das sage ich, Christus ist um der Wahrhaftigkeit Gottes willen Diener der Beschnittenen geworden, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Die Heiden aber sollen Gott rühmen um seines Erbarmens willen. Wie geschrieben steht, darum will ich dich bekennen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. An anderer Stelle heißt es, ihr Heiden, freut euch mit seinem Volk. Und es heißt auch, lobt den Herrn, alle Heiden, preisen sollen ihn alle Völker. Und Jesaja sagt, kommen wird der Spross aus der Wurzel Isais. Er wird sich erheben, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude, mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben letzte Woche einen ersten Einstieg gehabt in den Advent. Advent, Gott kommt an in dieser Welt. Das machen wir mindestens in 4 Perspektiven im Laufe des Jahres. Einmal in der Rückschau. Gott ist angekommen in seinem Sohn Jesus Christus in dieser Welt. Er ist Mensch geworden. Daran denken wir an Weihnachten. Es ging aber noch weiter. Als dieser Jesus ans Kreuz genagelt wurde und man dachte, die Geschichte ist vorbei, da kam er wieder als Auferstandener. Völlig unerwartet für die Jüngerinnen und Jünger damals. Bis heute feiern wir diesen Advent als Auferstandenen an Ostern. Und Gott kam in der Gestalt seines Geistes. Sein Geist, der Geist Jesu, wird an Pfingsten ausgegossen. Und seit 2000 Jahren wiederholt sich das, dieser Advent immer wieder. Nämlich das persönliche Ankommen Jesu in jedem einzelnen Herzen. Jeder, der durch die Jahrhunderte in irgendeiner Weise das Rufen Gottes gehört hat, ihm die Tür öffnet, bei dem zieht Jesus ein, ganz persönlich mit seinem Geist. Da haben wir schon mal 3 Advente, Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Und dann ist da aber noch auf jeden Fall ein letzter Advent, auf den wir warten. Nämlich das Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit. Als sichtbarer Herrscher dieser Welt, als Erlöser, wo Jesus vollenden wird, was er vor 2000 Jahren begonnen hat. Dass das gnädige, gerechte, gute, zurechtbringende Reich Gottes in Fülle erlebbar wird. Wo Gott dann dein und mein Leben, diese Welt vollständig erlösen wird. Diese kommende Erlösung, dass wir darauf zugehen, darum geht es heute am zweiten Advent. Und der Wochenspruch für diese Woche des zweiten Advents lautet, seht auf und erhebt eure Häupter, also erhebt euren Kopf, weil sich eure Erlösung naht. Wenn das doch mal so leicht wäre, dass die Erlösung so nah ist, dass wir sie schon sehen könnten, dass wir unseren Kopf nur ein bisschen hoch machen müssten und dann könnten wir sie sehen. Aber inzwischen, so seit 2000 Jahren, lebt die Christenheit auf diese Erlösung zu. Und gerade sieht es mal wieder gar nicht so nach Erlösung dieser Welt aus. Und in dem Bibeltext steht ja auch 2-mal das Wort Trost und 2-mal das Wort Geduld, weil wir beides brauchen, um Hoffnung haben zu können, sagt das Bibelwort. Und es steckt auch in diesem Wort Erwartung, dass wir die kommende Erlösung erwarten, dass das was mit Warten zu tun hat. Und mit dem Warten und mit der Geduld ist das ja so eine Sache bei uns. Wir verstehen unter Warten nämlich in aller Regel ein Abwarten. Ich habe mal 4 Fotos mitgebracht, die mir in der letzten Woche begegnet sind, also von Wartesituationen, die mir in der letzten Woche begegnet sind, die genau das zeigen. Das erste, der Wartebereich vor einer Tierarztpraxis. Wir kennen das vielleicht nicht nur vom Tierarzt, wir kennen das vielleicht einfach so von der Arztpraxis, das kennen wir alle, dass man da in einem Wartezimmer warten muss. Aber wir wissen auch, die richtigen Profis, ja, da ist es inzwischen so, die kommen schon vor den Öffnungszeiten und die warten im Treppenhaus, bevor es losgeht. So machen das die richtigen Profis. Und wir machen das, weil das Warten im Wartezimmer für uns so ein sinnloses Abwarten ist. Man kann da nur rumsitzen und abwarten, bis man endlich beim Arzt rein kann. Das zweite, Geschenke. Ja, hat jemand schon mal probiert, den Vormittag von Heiligabend mit Kindern sinnvoll zu gestalten? Völlig unmöglich. Weil die Kinder einfach nur abwarten, bis es endlich soweit ist, dass die Geschenke kommen. Und in der Zeit bis dahin sind sie zu nichts zu gebrauchen. Sie können gar keinen sinnvollen Gedanken fassen, habe ich das Gefühl. Also ging mir, glaube ich, selber als Kind auch so. Das Warten auf die Geschenke ist für die Kinder einfach nur ein Abwarten von sinnloser Zeit, dass diese Zeit endlich rumgeht. Ein drittes, ja, volle Müllcontainer. Ja, das ist auch so eine Wartesituation. Die Container warten darauf, endlich geleert zu werden. Aber wir sehen auch, einige hatten scheinbar keine Lust abzuwarten, bis die Container leer sind, sondern haben ihr Zeug einfach davor gestellt und sind wieder gefahren. Das vierte, parkende Autos. Ja, die stehen auf ihren Parkplätzen dumm rum in der Gegend und warten ab, dass sie wieder gefahren werden. Wenn wir allein diese 4 Wartesituationen mal nehmen, dann merken wir, für uns ist Warten in der Regel ein Abwarten, dass die Zeit vorbeigeht. Dass die Zeit des Wartens endlich rum ist, weil diese Zeit des Wartens für uns verlorene Zeit ist. Weil der Müllcontainer doch eh noch voll, weil der noch voll ist, weil die Autos sinnlos rumstehen und weil das Wartezimmer so voll ist. Alles Zeit, die ich nicht sinnvoll nutzen kann. Und das, worauf ich hinaus will damit, ist, es kann sein, dass wir beim Warten auf die Erlösung ganz ähnlich denken. Dass es auch hier für uns nur um ein Watt abwarten geht. Weil wir in diese Welt schauen, dass viele Leid und dass viele Elend sehen, uns ohnmächtig fühlen und denken, na, da können wir ja eh nichts ausrichten. Da können wir doch nur abwarten, bis Jesus kommt. Das ist die geistliche Version von diesen Bildern. Aber nehmen wir zum Beispiel mal die Müllcontainer. Man kann abwarten und sich die Müllcontainer anschauen. Man kann auch über den ganzen Dreck da lamentieren. Man kann sich vielleicht auch bei der AWG beschweren. Irgendwann stellt man am besten noch seinen eigenen Krempel mit dabei. Aber man könnte ja auch was anderes machen. Man könnte zum Beispiel anpacken und die eigenen Sachen zum Recyclinghof bringen, anstatt sie auch noch dabei zu stellen. Oder man könnte dann vielleicht sogar noch die anderen Sachen, die da liegen, auch noch mitnehmen. Ja, wäre auch möglich. Also es gibt andere Optionen, als nur abzuwarten. Und so gibt es auch beim Warten auf die kommende Erlösung viel mehr Möglichkeiten, als nur abzuwarten, dass Jesus sich endgültig um diesen ganzen Schmutz in dieser Welt und dieses ganze Leid in dieser Welt kümmert. Christsein ist viel mehr, als nur wie ein Auto am Parkplatz rumstehen und darauf zu warten, abgeholt zu werden. Wir sollen diese Wartezeit nutzen, um unser Leben und diese Welt nach den Maßstäben von Jesus zu gestalten. Das ist unser Auftrag. Wenn wir uns eine Sache heute am 2. Advent merken, dann, dass wir nicht nur die Zeit bis zur Erlösung absitzen, sondern dass der kommende Advent schon heute unser Leben verändert. Und die Zeit des Wartens bis dahin eine Zeit des Gestaltens ist. Wir alle können schon jetzt unseren kleinen oder großen Beitrag zum Reich Gottes leisten. Das ist so ein bisschen wie beim Adventskalender. Da vergeht ja kein Tag des Wartens einfach so, sondern durch den Adventskalender ist die Zeit des Wartens jeden Tag gut gefüllt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Frage ist, womit soll im Glauben eigentlich die Zeit des Wartens gefüllt sein? Wovon soll sie geprägt sein? Dazu gibt uns die Bibel ganz schön viel mit auf den Weg. Auch in unserem Bibeltext, den wir eben gehört haben. Und zwar lautet der zentrale Vers in dem Abschnitt, worauf alles zusammenläuft: Darum nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Meines Erachtens ist das einer der zentralsten Bibelverse im Neuen Testament. Und ich denke, der trifft unseren Kern des Glaubens. In diesem Vers wird deutlich, was ich eben gesagt habe. Wir warten im Advent nicht nur ab, dass Jesus irgendwann die Erlösung bringt, sondern die Erlösung, die Jesus am Kreuz gebracht hat. Und auch die Erlösung, die noch aussteht, die verändert schon heute unser Leben, unser Miteinander. Fangen wir aber vorne an. Was ist eigentlich diese Erlösung, die Jesus gebracht hat? Dazu sagt der Bibeltext: Christus hat euch angenommen. Kurz und bündig steht es da und ganz klar und deutlich sagt das Paulus. Er sagt nicht etwas, es könnte sein oder ich habe so ein Gefühl, dass Gott euch vielleicht annehmen wird. Nein, ganz fest und ganz sicher sagt der Apostel: Christus hat euch angenommen. Für ihn gibt es da gar keinen Zweifel. Christus hat euch angenommen. Das ist die Wirklichkeit, die Grundwirklichkeit, die seit dem Erlebnis, das der Apostel Paulus in Damaskus gehabt hatte, sein Leben durch und durch prägt. Und trotzdem sagt Paulus hier nicht nur: Christus hat mich angenommen, sondern er spricht im Plural: Gott, Christus hat euch angenommen. Da sind auch wir heute mit eingeschlossen. Denn das Evangelium hat sich ja unter den Heiden immer weiter verbreitet, bis irgendwann auch zu uns hier. Auch für uns steht das also fest und ist das eine Wirklichkeit. Christus hat uns angenommen. Er hat uns in seine Gemeinschaft aufgenommen. Findet ihr nicht auch, dass hier in diesem kurzen Satz wie so eine Lupe die ganze frohe Botschaft enthalten ist? Hier leuchtet doch die Mitte unseres Glaubens auf. Christus hat uns angenommen, jeden von uns. Das ist die Erlösung, die Jesus am Kreuz gebracht hat und die uns unsere Taufe auch bestätigt. Die Taufe ist ja ein Symbol, dass wir mit Jesus begraben werden, dieses Untertauchen. Und zugleich ist ja auch die Erlösung, die noch aussteht, genau das, dass Christus uns annehmen wird. Also er hat uns angenommen und er wird uns ganz und gar mit Haut und Haar annehmen, wenn wir bei ihm sein werden. Es gibt ein Bild vom barmherzigen Samariter aus dem 6. Jahrhundert bereits. Und das Besondere an diesem Bild ist, der barmherzige Samariter ist Jesus Christus selbst. Also das Bild zeigt, wie Jesus sich dem am Boden liegenden, zerschlagenen Menschen zu dem herunterneigt und ihm hilft, wie er seine Wunden pflegt und den Arm stützend und liebevoll unter den Kopf des halbtoten Mannes legt. Und dass er ihn aufrichten will, zeigt er. Dass er ihn jetzt gleich aufs Lasttier setzen wird und ihn zur Herberge bringt. Und ich stelle mir vor, genauso hat Christus sich auch zu uns herabgebeugt. In Liebe zu uns Menschen mit unseren Wunden und Verletzungen. Er hat uns aufgehoben, getröstet und geheilt. Christus hat uns geliebt und sich für uns hingegeben. So wie der barmherzige Samariter die Herberge bezahlt, damit für die Heilung des Mannes gesorgt wird, so hat auch Christus am Kreuz für unsere Rettung bezahlt, damit wir heil werden. Er hat uns den Weg zum Vater gezeigt und er hält uns auch fest durch seine Treue, lässt uns nicht los. Er ist unser Heiland und Erlöser. Und so sind wir in jedem Augenblick unseres Lebens von unserem Herrn Jesus Christus geliebt und gehalten. Auch und gerade dann, wenn wir wieder einmal gefallen sind und uns wieder neue Wunden zugezogen haben. Auch dann. Wir sind ganz und gar vorbehaltlos bejaht. Auch und gerade dann, wenn andere uns nicht bejahen. Er bejaht uns. Wir sind von Jesus Christus angenommen, auch und gerade dann, wenn es selber uns schwerfällt, uns anzunehmen, uns selbst anzunehmen. Ist das nicht oft das Schwerste, sich selbst anzunehmen, zu sich selbst ein Ja zu finden? Und andererseits ist dieses Angenommensein und sich bejaht wissen nicht das, was jeder Mensch so braucht, viel mehr noch als Essen und Trinken? Christus hat uns angenommen. Diese Aussage steht felsenfest. Das ist wie so ein Garantieschein. Christus wird uns garantiert nie fallen lassen. Und nichts mag uns scheiden von dieser Liebe. Ich weiß, oft zweifeln wir daran, ohne Vorleistung und Bedingung, ja selbst noch im Versagen angenommen und geliebt zu sein von ihm. Aber das ist das Evangelium. Das genau ist doch das pure Evangelium, dass die Liebe von Jesus Christus nicht wie bei uns Menschen oft von Voraussetzungen und von Umständen abhängt. Nein, er liebt uns nicht wegen irgendwelcher Qualitäten, Tätigkeiten oder guten Tugenden. Er liebt uns nicht, weil wir so brav sind oder so lange schön und artig sind, wie es der Nikolaus immer von uns fordert. Nein, er liebt uns, weil wir sind, und er liebt uns so, wie wir sind. Er liebt uns immer und durch alles hindurch und über alles hinaus. Die Liebe von Jesus kommt vor allem, was wir bringen, leisten und vorweisen können. Das ist das Evangelium. Wir können uns die Liebe von Jesus nicht verdienen und wir brauchen es auch nicht. Diese Liebe kommt nicht aus uns, sondern sie kommt zu uns. Sie ist eine Gabe, sie ist ein Geschenk und sie ist größer und stärker als alle Schuld, die in unserem Leben ist. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu heilen, was verwundet ist, um zu suchen, was verloren war. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Christus hat uns angenommen, und auch wenn das in unserem Vers nicht ganz vorne steht, sondern in der Mitte, das ist das Erste. Das steht am Anfang unseres Glaubens. Denn was immer als Erstes kommt, ist die Liebe Gottes zu uns. Sie kommt vor allem. Er hat uns zuerst geliebt, heißt es im 1. Johannesbrief. Die Menschen, die Jesus begegnet sind damals, die haben das gespürt. Haben gespürt diese rettende Liebe Jesu. Zum Beispiel der Zöllner Zachäus, den alle anderen verachtet haben, den hat Jesus angenommen. Und die ganzen Sünder, mit denen Jesus da gegessen hat, die Ehebrecherin. Und noch am Kreuz verspricht er dem Verbrecher neben sich das Leben und das Heil. So weit geht Jesu Liebe. Seine ausgestreckten Arme am Kreuz, die sind ein Zeichen seiner Liebe. Seine durchbohrten Hände am Kreuz sind ein Zeichen seiner Liebe. Denn Jesus selbst sagt, eine größere Liebe hat niemand als der sein Leben für seine Freunde gibt. Und genau das tut er. Das hat er getan am Kreuz. Das ist die Erlösung, die Jesus schenkt. Und auch auf die wir zugehen im Advent. Dass er uns annimmt, heute und in Ewigkeit. Aber jetzt kommt es eben noch. Wir warten nicht einfach nur ab, bis es soweit ist. Sondern diese Erlösung, die ich gerade beschrieben habe, die hat schon Auswirkungen auf unser Leben heute. Das wird deutlich an dem Satz, den Paulus voranstellt. Nehmt einander an. Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat. Christus hat uns angenommen. Das gilt, das ist irreversibel, das ist unumstößlich. Aber das ist keine Aussage, die man wie ein Auto irgendwo auf einem Parkplatz abstellt und dann irgendwann wieder abholt, wenn es soweit ist. Sondern daraus erwächst etwas, nämlich nehmt einander an. Wie Christus uns annimmt, so lasst auch uns einander annehmen. Wir warten also nicht einfach nur ab, bis wir endlich bei Christus sind und er uns in die Arme nimmt, sondern diese Perspektive verändert schon heute unseren Umgang miteinander. Eine Tücke ist vielleicht, dass dieser Satz so fromm klingt und wir ihn vielleicht auch schon so oft gehört haben. Deswegen ist das so ein Satz, über den wir schnell hinweghuschen. Und es ist uns nicht bewusst, was für eine große Dimension hinter diesem Satz steht. Hier geht es ja um nichts weniger als die Ursache für den ganzen Streit und den Unfrieden in dieser Welt. Denn der innerste Kern von allem Unfrieden in dieser Welt ist doch, dass Menschen sich nicht gegenseitig annehmen können und sich übereinander erheben. Paulus schreibt aber jetzt diese Aufforderung noch gar nicht als Erwartung an alle Menschen, dass doch jetzt bitte alle Menschen sich mal einander annehmen sollen. Sondern er wendet sich erstmal nur an die Gemeinde in Rom, an die Christen dort. Weil er weiß, dass in der Gemeinde dort das wirklich ein Problem war, sich gegenseitig anzunehmen. Das wird in dem Bibeltext ausführlich geschildert. Die Gemeinde in Rom bestand nämlich aus ehemaligen Juden und ehemaligen Heiden. Die kamen gar nicht klar miteinander. Sie hatten viele kulturelle, theologische Unterschiede. Paulus beschreibt das in dem Kapitel vorher ausführlich, was für Auswirkungen diese Unterschiede zum Beispiel im Blick auf das Essen hatten. Mittlerweile leben wir in einer Zeit, wo wir das wieder schon ganz gut nachvollziehen können. Also ein gemeinsames Essen mit ehemaligen Heiden wird für die Juden ungefähr so gewesen sein, wie wenn ein zutiefst überzeugter Veganer in einem bayerischen Wirtshalt vor eine Schweinshaxe gesetzt werden würde. Ja, also vielleicht spüren wir so ein bisschen, was das für eine Sprengkraft hatte damals. Die unterschiedlichen Essgewohnheiten haben die Gemeinde in Rom vor eine Zerreißprobe gestellt, weil die ehemaligen Juden richtigen Ekel über diese heidnischen Geschwister empfunden haben. Wie kann die das nur machen? Und die Heidenchristen, die haben die ehemaligen Juden wiederum für engstirnige, verbohrte Traditionalisten gehalten. Wir können uns also vorstellen, dass diese verschiedenen römischen Christen, dass es ihnen so schwer gefallen ist, sich gegenseitig anzunehmen. In Kapitel 14 schreibt Paulus deswegen erstmal nur im Blick auf ihre Essgewohnheiten eine Bitte. Wer Fleisch isst, verachte nicht den, der es isst. Wer aber kein Fleisch isst, richte den nicht, der es isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Und dann Kapitel 15 bei uns hier nochmal allgemeiner. Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat. Bei so großen Unterschieden ist gegenseitige Annahme eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen liefert Paulus in beiden Fällen, schon im Kapitel 14, aber auch hier, eine Begründung mit. Nämlich, dass Gott bzw. Christus, der Messias, alle gleichermaßen ohne Unterschied in der Gemeinde angenommen hat. Und deswegen sollen auch sie keine Unterschiede mehr untereinander machen. Weil sie durch Christus erlöst sind. Das ist die Grundlage, das Fundament für das Miteinander in der Gemeinde Jesu. Wenn wir ehrlich sind, ist es trotzdem bis heute unter Christen nicht weniger eine Herausforderung, sich anzunehmen. Eigentlich könnte man ja denken, nach 2000 Jahren diesen Satz im Nacken sollte es doch eigentlich besser gehen. Aber es zeigt, diese Welt und auch wir selbst sind, solange wir hier auf dieser Erde sind, nicht erlöst. Im Himmel wird es leicht sein, dass wir uns annehmen, aber hier auf der Erde, das kann schon mal anstrengend werden vielleicht. Wir sind noch nicht so eine glänzende Christbaumkugel, sondern wir sind noch wie diese zerbrochene, angemackte Christbaumkugel, die wir eben gesehen haben. Wir sind auch als Gemeinde Jesu, haben wir noch Kratzer und Beulen und sind erlösungsbedürftig. Aber der Punkt ist, Jesus will uns davon erlösen und zwar nicht erst dann, wenn er wiederkommt. Ja, dann endgültig, ja. Aber schon jetzt dürfen wir wissen, wir sind von ihm angenommen und das verändert schon heute etwas in unserem Miteinander. Dadurch kann und soll bei uns in seiner Gemeinde der Friede einziehen und beginnen. Wo, wenn nicht hier, sollte der Friede untereinander beginnen? Denn durch die Erlösung in Jesus Christus sind wir auf Augenhöhe miteinander. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Anders gesagt, seine Liebe ruft unsere Liebe. Was folgt daraus konkret? Denken wir jetzt mal nicht an die große Weltdimension, sondern an uns persönlich. Vielleicht merken wir dann, dass das vielleicht unser Thema in dieser Advents- und Weihnachtszeit ist. Denn wie wäre es, wenn die Erlösung von Jesus Christus schon in den kommenden Wochen Wirkung zeigen würde und wir einander annehmen. Angefangen in der Familie oder auch am Arbeitsplatz oder hier in der Gemeinde oder im Tennisclub. Da beginnt die Erlösung. Da beginnt der Shalom, der Friede, den Gott uns in seinem Reich schenkt, wenn ich andere, auch diejenigen, die mir gar nicht grün sind, annehme. Sie annehme, einfach weil ich selbst auch von Christus angenommen bin. Könnte das nicht ein Programm sein für diese Zeit bis Weihnachten? Schenken wir uns doch diese Erfahrung des Angenommenseins gegenseitig. Seine Liebe ruft unsere Liebe. Ich bin überzeugt, je mehr wir uns jetzt schon darum bemühen und uns darin üben, desto früher und desto froher und desto glaubwürdiger können wir Weihnachten feiern. Weihnachten, das ja das Fest der Liebe ist. Und ich bin überzeugt, es wird, wie Paulus dann am Ende anfügt, es wird Gott die Ehre geben. Amen.